Info 3 Abend.
Im Kosovo gewinnen Serben einen Machtkampf mit der internationalen Schutztruppe KFOR. Eine Straßenblockade bei Mitrovica bleibt bestehen. In Honduras machen Drogenfahnder einen großen Fang. Sie entdecken ein U-Boot mit 6 Tonnen Kokain an Bord. Die Tessiner Sängerin und Komponistin Nella Martinetti stirbt mit 65 Jahren. Sie liegt in einem Zürcher Spital ihrem Krebsleiden. Das Wetter morgen. Am Morgen lösen sich die Wolken auf. Tagsüber ist es dann in der ganzen Schweiz recht sonnig bei 22 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Info 3. Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino und die wichtigsten Meldungen des Tages fasst Silvan Fischer zusammen.
Die Regierung des Kosovo zeigt sich im Grenzstreit mit Serbien kompromisslos. Regierungschef Tači sagte, die Kontrolle der Grenzübergänge zu Serbien sei verfassungsgemäß. Nördlich von Mitrovica hatten mehrere hundert Kosovo-Serben dagegen protestiert, dass seit Anfang Woche Beamte aus Pristina die Grenzübergänge besetzen. Sie blockierten die Straßen mit Kies und Baumstämmen und ignorierten die Aufforderung der internationalen Schutztruppe KFOR, die Blockaden aufzulösen. Um Zusammenstöße zu vermeiden, sind die KFOR-Truppen inzwischen abgezogen. Sie drohten den Protestierenden aber, die Blockade, falls nötig, gewaltsam aufzulösen. Der Militärchef der libyschen Rebellen ist aller Wahrscheinlichkeit nach von den eigenen Leuten getötet worden, das sagte ein Minister der Rebellen in Benghazi. Militärchef Abdel Fattah Younis hätte von der Rebellengruppe von der Front bei Brega nach Benghazi gebracht werden sollen, sei dann aber von der Gruppe umgebracht worden, sagte der Minister. Ein festgenommener Anführer der Miliz habe gestanden, dass seine Leute den Mord ausgeführt hätten. Younis war jahrelang Innenminister Libyens und verantwortlich gewesen für die Verfolgung von Islamisten. Kurz nach Beginn des Aufstands lief Younis zu den Rebellen über. Im südamerikanischen Guyana ist ein Flugzeug der Caribbean Airlines bei der Landung verunglückt. Die Maschine sei mit 140 Passagieren besetzt gewesen, meldeten verschiedene Medien. Tote soll es keine gegeben haben. Mehrere Menschen seien allerdings verletzt worden, als das Flugzeug in 2 Teile zerbrach. Die Retter hätten Mühe gehabt, die Insassen ohne ausreichende Beleuchtung und andere Notfallausrüstung aus der Unglücksmaschine zu holen, hieß es weiter. Das Flugzeug war in New York gestartet und hatte einen Stopp in Trinidad eingelegt, ehe es in Guyana landete. In Honduras haben Sicherheitskräfte 6 Tonnen Kokain sichergestellt. Die Drogen waren in einem U-Boot in der Nähe der Grenze zu Nicaragua versteckt. 5 mutmaßliche Schmuggler wurden festgenommen. Weil das Boot 15 Meter unter der Wasseroberfläche trieb, war die Sicherstellung der Drogen zunächst schwierig, wie Nachrichtenagenturen melden. Die Besatzung hatte offenbar versucht, das Boot zu versenken. Im Alter von 65 Jahren ist die Schweizer Sängerin und Entertainerin Nella Martinetti gestorben. Sie erlag in der Nacht auf heute im Spital einem Krebsleiden, wie ihr Management bestätigte. Die gebürtige Tessinerin hatte unter anderem das Lied «Ne partez pas sans moi» komponiert, mit dem Céline Dion 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewann. 2 Jahre zuvor hatte Martinetti den Grand Prix der Volksmusik gewonnen mit ihrem Lied «Bella Musica». Der Schweizer Schwimmer Flori Lang hat erstmals in seiner Karriere den Finale einer Weltmeisterschaft erreicht. In Shanghai qualifizierte er sich über 50 Meter Rücken als 7. in 25 Sekunden und 700 Sekunden. Im Finale morgen treten die besten 8 gegeneinander an. Seit 1,5 Monaten untersuchen Forscher das Ökosystem des Genfersees mit 2 russischen U-Booten. Nun haben die Verantwortlichen eine Zwischenbilanz gezogen. Analysen zeigten unter anderem, dass der CO2-Gehalt auf dem Seegrund ausgesprochen hoch sei. Am Forschungsprogramm nehmen 10 Institutionen teil, geleitet wird es von der ETH Lausanne. Bei ihren Expeditionen stießen die Forscher auch auf ein 30 Meter langes Schiffswrack, das nun untersucht wird.
Info 3 Abend. Die Themen.
Reisende soll man ziehen lassen, hat sich der türkische Ministerpräsident Erdogan gesagt und sich vom kollektiven Rücktritt seiner Generäle nicht beeindrucken lassen. Er hat einen Machtkampf gewonnen, dazu gleich mehr. Dann ein Rachemord ehemaliger Folteropfer in Libyen, Neues zur gestrigen Ermordung des Rebellenführers Younis und Vordergründig geht es um Zollgebühren, aber eigentlich geht es um das Selbstverständnis einer Region. Hintergründe zum schwelenden Konflikt im Nordzipfel des Kosovo. Das alles gibt es nach den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
Das Wetter. Morgen Sonntag lösen sich die Wolkenresse auf und tagsüber wird es ziemlich sonnig. Die Temperaturen im Norden um 22, im Süden etwa 26 Grad. Hier ist drei Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 8 Kilometer Stau in Airolo. Dies entspricht einer Wartezeit von etwas mehr als einer Stunde. In Graubünden, der es drei Staumelder berichten, ist die Hauptstraße zwischen Churwalden und Chur bis auf Weiteres wegen eines Unfalls gesperrt. Auf der A13 in Richtung Süden zwischen Chur Süd und Rotenbrunn sowie zwischen Ander und Zufes. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland Stau vor dem Grenzübergang Basel-Weil. Zudem eine Meldung für den Schienenverkehr in der Region Aargau. Der Bahnhof Koblenz ist bis auf Weiteres nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.
Info 3 Abend.
Noch nie war der türkische Ministerpräsident Erdogan so mächtig wie jetzt. Nach seinem dritten Wahlsieg vor 6 Wochen hat er jetzt auch den Machtkampf gegen das Militär gewonnen. Gestern Abend sind die Generäle der türkischen Armee geschlossen zurückgetreten. Damit ist in der Türkei eine Ära zu Ende gegangen. Fast 100 Jahre lang wurde das Land vom Militär dominiert und seit der konservative Erdogan 2003 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hatten die Generäle immer wieder versucht, Erdogans Macht zu beschneiden. Mit ihrem Rücktritt haben sie nun kapituliert. Türkei-Korrespondent Werner van Krent.
Das Verhältnis zwischen der Führung der türkischen Streitkräfte und der islamistisch orientierten Regierung von Tayyip Erdogan war schon seit längerer Zeit äußerst gespannt. Dennoch kam die Nachricht, Generalstabschef Kozaner sei mit 3 weiteren Generälen zurückgetreten gestern Nachmittag völlig überraschend. Mehrmals hatte sich Işık Kozaner in den letzten Wochen mit Ministerpräsident Tayyip Erdogan getroffen, um die traditionell Ende August anstehenden Beförderungen in der Armee zu diskutieren. Bekannt war, dass General Kozaner eine Reihe von Offizieren befördern wollte, gegen die die Justiz wegen einer angeblichen Verschwörung gegen die Regierung Erdogan ermittelt. Insgesamt stehen dabei 165 Personen vor Gericht, darunter 42 Generäle. Die Armee wirft der Regierung vor, diesen Prozess zu missbrauchen, um die Streitkräfte mundtot zu machen. Die Armee betrachtet sich in der Türkei als Gralshüter der Ideen des Republikgründers Atatürk, der die Religion dem Staat unterstellt hatte. Den Ausschlag für den überraschenden Rücktritt der 4 höchsten Militärs der Türkei hatte offenbar eine neue Verhaftungswelle gegeben. Dabei waren 22 Offiziere festgenommen worden, weil sie angeblich eine Internetkampagne gegen die Regierung gestartet haben sollen. Erdogan hat seit seinem Amtsantritt vor 9 Jahren die Macht der Armee systematisch beschränkt, etwas, was von der Europäischen Union als Grundvoraussetzung für einen möglichen EU-Beitritt der Türkei bezeichnet worden war. Die für Montag geplante Sitzung des höchsten Armeerates wird trotz der Rücktritte planmäßig über die Bühne gehen. Erwartet wird, dass General Necdet Özel die Armeeführung dann übernehmen wird. Özel führte bislang die paramilitärische Gendarmerietruppe und war als einziges Mitglied des Generalstabes nicht zurückgetreten. Am Freitag hatte er sich mit Ministerpräsident Erdogan und Staatspräsident Gül getroffen, ebenfalls sehr ungewöhnlich in der Tradition der türkischen Streitkräfte.
Info 3 Abend.
Es soll Rache gewesen sein. Gestern wurde der Armeechef der libyschen Rebellen Abd al-Fattah Younes getötet. Heute nun bestätigten Rebellensprecher, die Mörder von Younes stammen aus den eigenen Reihen. Es waren Angehörige einer islamistischen Miliz, die an der Seite der Rebellen in Libyen gegen Gaddafi kämpften. ARD-Korrespondent Jürgen Striak.
Die Ermordung des Militärchefs der Rebellen schwächt nicht nur die eigene Bewegung, er bietet dem Gaddafi-Regime auch eine Propagandavorlage der Extraklasse.
He comes from a powerful tribe.
Militärchef Younes, sagte Regierungssprecher Musa Ibrahim in Tripolis, gehörte einem mächtigen Stamm an, dem Obeidet-Stamm. Der Mord an ihm werde das Vertrauen innerhalb des Übergangsrates in Benghazi auf allen Ebenen zerstören. Außerdem würden es die Aufständischen zukünftig schwer haben, Freiwillige für den Kampf zu rekrutieren. Denn besonders darin sei Younes erfolgreich gewesen. Zuvor hatten arabische Medien berichtet, dass eine islamistische Widerstandsgruppe Widerstandsgruppe den Mord an Militärchef Yunis begangen haben könnte. Diese Vermutung ist ebenfalls ganz im Sinne des Gaddafi-Regimes. Regierungssprecher Ibrahim beschuldigte das Extremistennetzwerk Al-Qaida. Yunis habe an einem Deal mit dem Westen und dem Gaddafi-Regime gearbeitet. Seine Tötung sei eine Botschaft von Al-Qaida an jeden gewesen, der die Organisation übergehen will. Ich möchte Ihnen versichern, ergänzte der Sprecher, dass wir nicht im geringsten daran zweifeln, dass Al-Qaida die stärkste Fraktion unter den Rebellen bildet. Seit Beginn des Aufstandes versuchen Gaddafi und Funktionäre seines Apparates, den Widerstand gegen das Regime als von Al-Qaida gesteuert zu denunzieren. Bei der Rebellengruppe, die den Mord begangen haben könnte, handle es sich um die Brigade der Märtyrer des 17. Februar, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Sie zitiert einen Rebellenoffizier, der beobachtet haben will, wie Mitglieder der Gruppe Yunis abführten. Einige ihrer Anhänger sollen einer militanten libyschen Islamistenbewegung entstammen, die besonders in den 90ern aktiv war. Ich kann nicht genau sagen, wer Yunis abführte, sagte der Ölminister der Aufständischen Ali Tarhuni in Benghazi, versichere aber, dass der Übergangsrat eine Untersuchung eingeleitet hat. Der Körper des Militärchefs war teilweise verbrannt, als wir ihn fanden. Das Verbrechen fand am Stadtrand von Benghazi statt. Der Minister bestätigte, dass Yunis von Mitgliedern einer verbündeten Rebellengruppe ermordet wurde. Sollte es sich bei dieser Gruppe tatsächlich um die, zumindest teilweise islamistischen Brigaden der Märtyrer des 17. Februar handeln, dann hätte sie ein Motiv: Vergeltung. Der prominente Überläufer Yunis hatte als Gaddafis Innenminister Islamisten verfolgen lassen.
Info 3 Abend.
Im Norden des Kosovo wird die Spannung zwischen serbischstämmigen Kosovaren und den internationalen KFOR-Schutztruppen immer größer. Die Serben hatten eine Straßenblockade errichtet, auf der Straße von der Stadt Mitrovica nach Serbien. Die KFOR wollten die Blockaden durchbrechen, stießen auf großen Widerstand und zogen wieder ab. Ich sprach über diesen Konflikt und die Hintergründe dazu mit Andreas Ernst. Er ist Korrespondent für die NZZ am Sonntag. Meine Frage an ihn: Was wollen die Serben im Kosovo mit ihren Straßenblockaden eigentlich erreichen?
Sie möchten, dass der Status quo ante wiederhergestellt wird, das heißt die Situation vom Montagabend. Am Montagabend haben Spezialpolizisten aus Pristina die Grenze vorübergehend besetzt und hatten dort den Auftrag, serbische Waren, die eingeführt werden sollten, zu blockieren. Dies als Resultat einer Retorsionsmaßnahme, weil umgekehrt Serbien kosovarischen Export blockiert. Die Truppen mussten dann aber zurückgezogen werden, einerseits weil die Bevölkerung vor Ort sich mit Straßenblockaden wehrte und andererseits weil die internationale Gemeinschaft, konkret weil Brüssel und Washington, diesen Schritt der kosovarischen Regierung nicht billigten. Was wir nun wollen, ist, dass im Norden weiterhin serbischstämmige Grenzbeamte ihren Dienst versehen und dass Waren aus Serbien weiterhin angeführt werden können. Ohne Zoll. Zölle werden erhoben, so war die Situation bis jetzt, erst weiter südlich, nämlich dort, wo die albanischen Siedlungsgebiete beginnen. Das weist darauf hin, dass Kosovo, was den Norden betrifft, eigentlich nie ein einheitlicher Staat gewesen ist, zumindest nicht bis heute.
Geht es denn hier nur um pekuniäre Folgen oder Fragen? Also geht es hier wirklich nur um diese Zollgebühren, die dann eben nicht mehr erhoben würden? Oder um was geht es eigentlich wirklich?
Im Grund geht es um einen Territorialkonflikt. Es geht darum, wer den Nordzipfel Kosovos kontrolliert. Dass Serbien Gesamtkosovo nicht mehr kontrollieren kann, ist der Fall seit dem Ende des Krieges 1999. Aber der Nordzipfel wurde seither eigentlich immer von Serben kontrolliert, einerseits aus Belgrad, andererseits von den dort ansässigen Serben. Und die Frage ist nun, ob Pristina in der Lage ist, quasi dieses Gesamtgebiet Kosovos, also inklusive den serbischen, dieses serbische Siedlungsgebiet im Norden zu integrieren oder nicht.
Insgesamt kann man sagen, in dieser gesamten Situation steckt ein beträchtliches Eskalationsrisiko, auch ein Sprengpotenzial.
Ja, zweifellos, denn das Sprengpotenzial stammt vor allem daher, dass man über die falschen Fragen verhandelt. Es gibt Verhandlungen zwischen Pristina und Belgrad, die sich etwa um die Anerkennung von Nummernschildern oder um den Austausch von Katasterplänen drehen. Die wirklich heikle Frage aber, quasi wer den Norden Kosovos kontrolliert, das heißt, wie die kosovarische Grenze in Zukunft aussehen soll, diese Frage anzugehen, davor scheut man sich zurück. Und weil es aber im Kern ein Territorialkonflikt ist, führt kein Weg daran vorbei, eben diese heikle Frage nach dem Status Nordkosovos auf den Tisch zu bringen.
Sagt Andreas Ernst, er ist Korrespondent in Belgrad für die NZZ am Sonntag und die NZZ. Info 3, das Nachrichtenmagazin. Uns gibt's auch als Podcast auf drs.ch. Heute für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon Nicoletta Cimino.